Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß deine Werke und wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein kleines wider dich, dass du solche dort hast, die an der Lehre Biliams festhalten, welcher den Balak lehrte, ein Ärgernis vor den Kindern Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Das hasse ich. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und mit ihnen Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt als der, der ihn empfängt.
Ja, vielen Dank. Das ist schon ein sehr schwerwiegendes Sendschreiben. Wir haben ja in allen 7 Sendschreiben diese Einleitung, ich weiß, also der Allwissende. Und hier stehen die Gemeinden auf dem Prüfstand. Und man kann ja nach außen hin eine gute Show abziehen, aber Gott weiß natürlich die Dinge. Ich nehme an, die meisten von uns kennen Philipper 1, 21, Christus ist mein Leben, Sterben ist mir Gewinn. Und Philipper 2, 21 ist dann womöglich weniger bekannt, was die Situation aber treffender beschreibt. Sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Also auch die Einleitung lässt da nichts Gutes ahnen. Und der Herr greift auf aus dem erhöhten Herrn, der uns in Kapitel 1 vorgestellt wird, den jeweiligen Aspekt. Ist auch wunderbar zusammengestellt. Und er stellt sich Smyrna vor als der, der tot war und lebendig geworden ist. Warum? Weil tot war das Problem dieser verfolgten Gemeinde. Sei getreu bis in den Tod, ich will dir die Krone des Lebens geben. Wir haben da immer diese Thematik Leben-Tod. Oder Sardes stellt er sich vor als der, der hat die 7 Geister Gottes, die Fülle des Lebens, weil du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Also es sah hinter den Kulissen ganz anders aus und so muss man sich schon dessen bewusst sein, wenn man darüber spricht, dass man sich hier nur auf die Gnade berufen kann. Ich hätte am liebsten gesagt, es steht hier in der 2. Zeile, was ich bin. Ja, ich bin weder Konsul noch Kulturzentrum, aber das soll nicht wie ich da hier steht, das ist der Hammer. Ja? Falls ihr das mitbekommen habt, 2. Zeile, nicht Hammer. Ein paar historische Details, das interessiert mich sehr oft, weil ja der Herr auch manchmal wirklich auch geografische Besonderheiten aufgreift. Und Pergamon heißt die starke Burg, 135 Kilometer nördlich von Ephesus im damaligen Mysien, das ist eben heute alles Türkei. Heute heißt das Pergama und im Jahre 29 vor Christus wurde ein Tempel zu Ehren des Augustus dort eingeweiht und das führte den Kaiserkult ein und zwang jeden, ihn zu praktizieren und die Verweigerung des Kaiserkults durch Christen löste unter Domitian in Pergamon eine schwere Christenverfolgung aus. Also Domitian, der Bruder des Titus. Titus war ein sehr edler Kaiser, aber sein Nachfolger, also von 81 bis 96 und unter diesem Regierungsabschnitt war ja Johannes auf der Insel Patmos. Mit ihm begann auch eine Christenverfolgung, sodass manche Ausleger meinen, mit diesem schwerwiegenden Satz, wo du bist, da des Satans Thron ist, dass das womöglich gemeint sein könnte. Die Christen im Pergamon standen vor der Wahl, entweder Christus oder Cäsar zu räuchern oder zu ehren oder anzubeten. Und der Herr greift das ja auch auf, dass ihn Antipas nicht verleugnet hat. Nur die Juden zahlten für den Preis der Ausnahme eine Steuer. Es gab dort auch einen Tempel der Roma, also der Göttin Roms, und einen dem Herrscherkult geweihten Tempelbezirk. Und es hatte eine berühmte Bibliothek von 200.000 Bänden. König Eumenes II. Hat er dann eigentlich bewirkt, dass die Herstellung des Pergaments, das wurde nach dieser Stadt benannt, zustande kam. Ägypten hat die Ausfuhr von Papyrus blockiert, um die Preise zu erhöhen. Da suchte man andere Schreibunterlagen und dann nahm man eben gegerbte Tierfelle und der berühmte Ausdruck, das passt auf oder geht auf keine Kuhhaut, hat darin seine Wurzel. Allerdings manches, was tatsächlich auch von frommer höchster Stelle auf keine Kuhhaut mehr geht, passt immer noch auf eine CD. Also berühmte Bibliothek, 200 Bände. Und jetzt, Pergamon galt als das Lourdes der Provinz Asien, also das Heilzentrum, wegen Asklepios. Aesculap, davon kommt ja das Symbol auch, der Ärzteschaft. Das war der populärste Gott der damaligen Zeit, eigentlich eine Art Konkurrenz zu unserem Herrn. Er hatte auch den Beinamen Soter, also Erlöser. Er galt als Wunderheiler, Totenauferweckungen, bedrängte Seeleute, denen erschien er angeblich helfend auf dem Meer. Und die Priester behandelten ihre Patienten nach dem berühmten Heilschlaf des Asklepios. Das war so eine Art Hypnose, ein Trance, in dem man ihn versetzt hat. Die Leute, und der berühmteste Kurgast war der Kaiser Caracalla. Und wenn man in diesen Tempel des Asklepios kam, da wurde er dargestellt, angebetet in Form von zwei ineinander gewundenen Schlangen oder so einer gewundenen Schlange, Marmorschlange. Und das hat natürlich die Christen zutiefst an das biblische Bild der Schlange erinnert. Und einige meinen, unter anderem auch Theodor Zahn, dass das der Thron Satans ist. Es musste sie zu sehr wirklich direkt an offene Dämonie erinnert haben. Und dann allerdings hat Eumenes II., der Vater von Attalus, er hat zur Erinnerung des Sieges seines Vaters über die Gaulier oder Kelten im Jahre 230 vor Christus einen großen Zeus-Altar errichten lassen. Zeus war ja die Obergottheit der antiken Welt und das war auch geografisch ja fast an einen Thron erinnert. Und der Zeus-Altar, der ist doch an den deutschen Archäologen Humann nach Berlin gekommen, steht da jetzt im Inselmuseum. Und da meinen auch relativ viele, dass dieser Satansthron dieser Zeus-Altar ist, der Sieg des griechischen Geistes über das Heidentum. Attalus III. Vermachte 133 vor Christus sein Reich testamentarisch Rom. Das wäre ja auch wieder historisch hochinteressant aufzuzeigen von der Prophetie aus Daniel Kapitel 8. Und jedenfalls, als Babylon zerfiel, ging die babylonische Priesterschaft nach Pergamon und dann eben testamentarisch Rom vermacht. Und wie jemand sagte, so ist Rom der natürliche Erbe Babylons. Vielleicht noch ein Hinweis, also es ist Geburtsort von Galen, den vielleicht berühmtesten Arzt nach Hippokrates der antiken Welt. Und ein gewisser Aristides, Schriftsteller Elius Aristides aus dem 2. Jahrhundert, erhielt göttlichen Rat, sich mit Schlamm einzureiben, dann dreimal das Heiligtum zu umrunden und den Schlamm an heiliger Quelle abzuwaschen. Das erwähne ich nur deswegen, weil das erinnert ja fast wie ein esoterisches Wellnessprogramm. Ähnliches wird ja heute als neue Erkenntnis ganzheitlich, holistisch uns angeboten. Also soweit einige historische Details. Wir haben hier schon einleitend erwähnt, der Herr stellt sich vor als der, der hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da des Satans Thron ist. Vielleicht noch diese Bemerkung, was in Kapitel 2 und 3 komprimiert ist, das wird dann aufgeteilt in den folgenden Kapitel der Offenbarung, eingeflochten in einmaliger göttlicher Weisheit. In Offenbarung 13 wird dann der Thron Satans erwähnt, die große Trübsal in Offenbarung 7, die erwähnt wird in Zusammenhang mit Thyatira. Und dort, wo Dämonie ist, er ist ja der Menschenmörder von Anfang an, da geschieht natürlich auch Blutvergießen. Gewöhnlich unschuldiges Blutvergießen. Und so ist es nicht zufällig hier erwähnt, in den Tagen, da mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde, wo der Satan wohnt. Also, hier diese Auswirkung der Finsternis, und der Herr erwähnt ja, das war eine damalige, übliche, antike Höflichkeit, auch wenn man jemanden wegen einer kritischen Sache anschrieb, dass man ihn mal einleitend positiv erwähnte: ich danke dir für deine Freundschaft, was auch immer, und dann kam eben das zu beklagende oder der zu kritisierende Teil. Aber hier haben wir eine Gemeinde, die hält den Glauben fest und verleugnet den Herrn nicht und hält an den Namen des Herrn fest. Und damals gab es ja noch keine Bibelkritik, das war überhaupt kein Thema damals. Die Bibel war ein heiliges Buch, wurde nicht kritisiert. Und Name und Person, das ist da identisch, du hältst an meinen Namen, das heißt, du hältst praktisch auch meine Offenbarung fest. Das ist positiv anzumerken, und auch diese Blutzeugen, die haben eher das Gegenteil bewirkt, dass man eben nicht abwich, sondern umso mehr sich an den Herrn geklammert hat. Man wird erinnert an das Ereignis, das unser Bruder Martin Vetter erwähnt hat, und jetzt hat es ja auch Siegfried Weber erwähnt, dieser Tillmann Geske war ein Studienkollege von ihm, und da wurden ja am 18. April, zwar nicht in diesem Teil der Türkei, nicht im Westen, aber in der Osttürkei, wurden getötet. Und da wird man natürlich an diese Sätze erinnert, wo mein treuer Zeuge getötet wurde. Und hier mussten ja drei ihr Leben lassen. Und Gott hat in seiner souveränen Gnade das womöglich wieder mehr verwendet, als man nach außen erkennen kann. Die Witwe Susanne Geske drückt in einem Fernsehinterview ihre Vergebung aus, eine Tat, die auf den Titelseiten der größten türkischen Zeitungen platziert wurde. Sie wolle keine Rache, sagte sie den Reportern. Zitat: O Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagte sie, wobei sie von ganzem Herzen den Worten zustimmte, die Christus auf Golgatha sprach. In einem Land, wo Blutrache so normal ist wie das Atmen, hat die Kirche viele, viele Berichte davon erhalten, wie dieser Kommentar von Susanne Geske Leben verändert hat. Ein Kolumnist schrieb über ihren Kommentar, sie sprach mit einem einzigen Satz aus, was 1000 Missionare in 1000 Jahren niemals tun könnten. Es erinnert mich an diese Tragödie von Graham Staines, der am 23. Januar 1999 in Orissa, Bundesstaat Indien, mit seinen zwei Söhnen Philip und Timothy verbrannt wurde. Man brauchte Stunden bei der indischen Höflichkeit, bis man das der Witwe beibringen konnte. Und sie nahm dann ihre Tochter Esther zur Seite und sagte: Esther, wir sind von nun an allein. Und sie sagte öffentlich, und versteht ihr, das kann man da nicht mimen. Wenn man so eine Schocknachricht bekommt, dass der Mann, dass die zwei Söhne getötet wurden und nur noch die Tochter bleibt. Und sie sagte: Ich habe den Mördern meiner Familie vergeben. Das hat die Leute derartig angesprochen. Es sagte ein Hindu-Reporter: Wenn das Christentum ist, sollten wir alle Christen werden. Es erinnert an den Kirchenvater Tertullian: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Also Positives festgehalten, eine Situation, die wir ja noch nicht kennen. Wir werden noch nicht verfolgt, obwohl meiner Ansicht nach es sich anbahnt. Und da müssen Menschen zum Teil grausam sterben wegen ihres Glaubens an Jesus. Und was geschieht dann? Und diese Gemeinde hält fest. Und das wäre doch über die Maßen zu loben, aber er stellt sich vor als der hat das scharfe, zweischneidige Schwert, das lässt nichts Gutes ahnen. Und dieses Schwert soll entweder trennen, was nicht zusammengehört, oder eben dann wird es Gericht bringen, wenn die Vermischung weitergeführt wird. Der Herr sagt: Aber ich habe ein kleines wider dich. Und liebe Freunde, das muss man heute je länger, je häufiger betonen, weil wir so eine einseitige Gottesdarstellung haben. Und es ist ja ohne Widerrede. Nochmals, hier ist der Allmächtige, ich weiß. Es heißt in Offenbarung 1, den, der uns liebt und uns erkauft hat mit seinem Blut. Also der Herr liebt uns, er hat sein Leben für uns gegeben und es stimmt. Römer 8, 32, wie sollte er uns mit ihm, den Herrn der Herrlichkeit, nicht alles schenken? Und viele wissen nicht, dass aber dieser selbe Gott, der alles für uns, für sie, für dich und mich gegeben hat, wenn es zur geistlichen Bestandaufnahme kommt, dreimal sagt: Ich habe wider dich. An Ephesus, an Pergamon, an Thyatira. Ich habe wider dich. Und liebe Freunde, ich kenne ja diese Stellen. Ich habe nicht die Ausrede, dass ich das verschlafen habe. Und ich habe mir schon öfters die Frage gestellt: Alexander, wenn du jetzt so stehst vor dem Herrn, dass ich erlöst bin, Vergebung, dass er mich erkauft hat mit seinem Blut, das ist jetzt kein Thema, aber was hat er dann zu bemängeln? Und es ist am besten, man wird wahrhaftig. Und wir wissen, wie der Herr sich dem Bileam entgegenstellte. Und Bileam machte sich auf und zog hin und kam wieder in sein Land, und Balak zog seinen Weg. Wir lesen 4. Mose 22, Klammer auf, die große Trostpassage aller Verkündiger: Gott hat es geschafft, durch einen Esel zu reden, deswegen kann es hin und wieder hinkriegen, auch durch unser einer zu reden. Er tritt dem Bileam entgegen mit dem gezückten Schwert. Weil Bileam dann genau diesen tödlichen Ratschlag der Vermischung gibt. Und hier haben wir das Sendschreiben am Pergamon. Und hier haben wir eine Gemeinde, die duldet die Lehre der Bileamiten. Und er stellt sich vor als der hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Bei all dem Guten. Ich habe ein kleines wider dich. Und es ist die Frage, ob das tatsächlich nur klein ist. Wir lesen aus 4. Mose: Bileam machte sich auf, zog hin und kam wieder in sein Land, und Balak zog seinen Weg. Und dann lesen wir sofort danach: Und Israel lagerte in Schittim, da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter, und das Volk aß und betete ihre Götter an. Vermischung. Und wir lesen mal bei den tatsächlichen Bericht eigentlich nur, was dann geschehen ist. Und hier in Pergamon, bei dem, was der Herr hier sagt, kriegen wir fast den deutlichsten Einblick, was der Ratschlag Bileams war. Mit anderen Worten: Du, wir schaffen das nicht. Wir kriegen das nicht im Direktangriff. Wir können das Volk nicht verfluchen. Die Gemeinde nicht immer, sehr oft ist gewachsen, geläutert worden durch Verfolgung. Vermische sie. Gib ihnen Sex als Köder. Gib ihnen Sinnlichkeit als Köder. Und liebe Freunde, weil ich ein Augenzeuge bin der ganzen Kulturrevolution, der Kampf um die Freigabe der Pornografie begann Ende der 60er Jahre. 75 wurde es dann freigegeben unter der sozialliberalen Koalition. Und es ist für mich eine tödliche Strategie. Und wir haben heute ein besonderes Datum. Vor genau 40 Jahren, 7. Juni 67, kehren die Juden um 10:30 Uhr Vormittag nach Jahrtausenden zu ihrer heiligsten Stätte zurück, der Klagemauer. Im legendären Sechstagekrieg, den damals totalsten militärischen Erfolg des 20. Jahrhunderts. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, sagt der Jesus, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Und es kommt offensichtlich in solchen Wehen, in solchen Schüben. Aber für mich ist es nicht zufällig, dass viele Entwicklungen, die gerade Völker, Nationen gerichtsreif machen, Ende der 60er Jahre einsetzen. Hippiewelle, Sexwelle, Drogenwelle, Okkultwelle, Kampf um die Abtreibung 68. Und das ist alles so 67, 68, 69. Man spricht ja von den 68ern. Und ich habe das in diesem Büchlein, die Bibel beleuchtet, Hintergründe des Terrorismus zusammengestellt. 68 beginnt die Sexualerziehung in den öffentlichen Schulen. Und das, was ein Volk todsicher gerichtsreif macht, ist Vergießen von unschuldig Blut. Und es gibt nichts Unschuldigeres als ein Ungeborenes. Und für mich ist das Programm dieser neuen Weltordnung nachzulesen in Hesekiel 13, Vers 19, wo Gott klagt, mein Volk tötet Seelen, die leben sollten, und hält Seelen am Leben, die nicht leben sollten. Die Unschuldigen richten wir hin und die Schuldigen lassen wir laufen oder behandeln sie mit Glacé-Handschuhen. Also das beginnt alles so Ende der 60er Jahre. Und jetzt tritt der Engel des Herrn bei Biliam mit gezücktem Schwert entgegen. Und entweder man gestattet Trennung von dem Wiedergöttlichen oder man fällt unter das Gericht Gottes. Biliam lehrte dem Balak, wörtlich eine Falle aufzurichten für die Söhne Israels, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Geistliche Vermischung, Götzenopfer, sichtbare Vermischung, Unzucht. Und das erinnert schon in verblüffender Weise an die Situation der Gemeinde in Korinth. Da haben wir genauso eine Vermischung. Sie wird allegorisch dargestellt durch den Sauerteig. Und Paulus muss ermahnen, fliehe der Unzucht. 1. Korinther 6, Vers 18. Liebe Freunde, am Rande sei es gesagt, gilt mir genauso, die Bibel lehrt, der Sünde zu fliehen und dem Teufel zu widerstehen und nicht der Sünde zu widerstehen und dem Teufel zu fliehen. Man kann sich gewisse Fernsehsendungen nicht ungestraft anschauen, ob du Kind Gottes bist oder nicht. Das Bild hat so eine Macht, das nimmt dich hinein und du kannst ihm nur entkommen, indem du die Augen schließt oder davonläufst. Wenn du da vorne sitzen bleibst, dann packt es dich und dann braucht es gewöhnlich eine übermenschliche Energie, wieder abzuschalten. Fliehe der Unzucht, Kapitel 6, Vers 18, fliehe dem Götzendienst, Kapitel 10, Vers 14, das geht immer parallel. Wir hatten erst die Pornowelle, dann die Okkultwelle. Derselbe Trikont-Verlag, der erst die kommunistische Literatur gedruckt hat, hat danach die okkulte, die esoterische Literatur gedruckt. Und Paulus muss ihnen ins Stammbuch schreiben, wenn ihr zusammenkommt, bei euch hält man nicht das Mahl des Herrn. Kapitel 11, Vers 20. Also auch sehr aktuelle Situationen. Und zu unserer Zeit, und der Korintherbrief musste ja geschrieben werden, weil nicht Gemeindezucht praktiziert wurde. Paulus muss klagen, tut ihr selbst hinaus, wer der Böse ist. Und das beste Bild für diese widergöttliche Vermischung allegorisch ist der Sauerteig. Sichtbar die Unzucht, geistlich damals Götzendienst, heute Okkultismus. Und die Antwort Gottes, Schwert. Das soll getrennt werden. Liebe Freunde, ich sage jetzt einen Namen. Wir haben wirklich parallele Situation in seinem Buch Lebendige Liebe von Siegfried Grossmann. Bis vor kurzem pries es des Bundes der Baptisten. Einer der Gründerväter von Graheim, die, also Schloss Graheim, das ins Leben gerufen wurde zur Zentralisierung der charismatischen Bewegung. In diesem Buch Lebendige Liebe, wo vielen guten bis sehr guten Aussagen zu finden sind, stehen aber auch solche Sätze. Zitat: Solange der Weg des Jugendlichen zur sexuellen Reife noch nicht abgeschlossen ist, sollte die Gemeinde auf keinen Fall irgendwelche Sanktionen erwägen, wie etwa das öffentliche Schuldbekenntnis oder den Gemeindeausschluss. Das gilt auch, wenn das Scheitern öffentlich wird, wenn zum Beispiel eine voreheliche Schwangerschaft eintritt. Liebe Freunde, ich habe mich 68 bekehrt, ich bin also auch ein 68er. Damals wussten die Studenten, dass es falsch ist, unverheiratet miteinander ins Bett zu steigen. Man hat es natürlich gemacht, aber sie wussten, dass es nicht richtig ist. Heute erlebt man in frommen Kreisen, wieso? Wo steht in der Bibel was vom Trauschein und so weiter? Parallel damit geht die Lehre der Nikolaiten. Diese wurden von den Kirchenvätern mit dem Proselyten aus Antiochien, er wird uns in Apostelgeschichte 6, Vers 5 vorgestellt, einer der sieben Diakone, gleichgesetzt, was jedoch nicht zu beweisen ist. Es heißt wörtlich Sieger des Volkes oder Besieger des Volkes. Bileam heißt Verderber des Volkes. Bileam ist in der jüdischen Theologie das klassische Symbol für Volksverderber. Also was Adolf war, ihr wisst ja, dieser Spezialimport aus Österreich oder Export, je nach Staatsbürgerschaft, was der für Deutschland war, das war Bileam für Israel, und Jezebel wäre das weibliche Gegenstück. Die wird dann im nächsten Sendschreiben erwähnt. Und einer der ältesten Kommentare zur Offenbarung, der stammt von einem gewissen Viktorin von Petau, und er schrieb Folgendes zu dieser Stelle in Offenbarung 2, Vers 6: Vor jener Zeit hatten streitsüchtige und verderbenbringende Menschen im Namen des Diakonen Nikolaus sich eine Sonderlehre geschaffen, dass nämlich Götzenopferfleisch einem Exorzismus unterzogen werden soll, damit es gegessen werden kann, und dass ein jeder, der Unzucht getrieben hat, am achten Tage Frieden empfange. Frieden empfangen heißt hier, Unzucht ist nicht so schlimm. Nach acht Tagen soll man den Betreffenden wieder die vollen Rechte der Gemeinschaft gewähren. Und das erleben wir ja immer mehr. Da sind Leute, die sich als Christen haben scheiden lassen und wieder geheiratet und sind große Verkündiger. Und es ist das ein Problem geworden, was nach dem Krieg in gläubigen Kreisen eigentlich kaum bekannt war. Also ihr merkt, ich bin auch Kriegsgeburt. In Amerika haben die Evangelikalen in der Scheidungsrate die Weltmenschen überholt. Die sind bei 23% und die Evangelikalen sind bei 24%. Und da gibt es immer noch Leute, die reden von der gewaltigen Erweckung, die wir da im Westen haben. Der wahre Gradmesser geistlicher Kraft ist immer auf moralisch-ethischem Gebiet. Nach Epheser 5, Vers 18 folgende. Und das erste Symptom, wenn Sie und ich, wenn du und ich die Furcht Gottes verlieren, ist Unzucht, Hurerei, Ehebruch. Und es wird uns ja heute wahrlich leicht gemacht. Die Antwort Gottes, das sagt er, da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Neben dieser sichtbaren widergöttlichen Vermischung in ethischen Fragen läuft eine zunehmende Begeisterung auf geistlichem Gebiet der Ökumene und Aufweichung der Grundpositionen gegenüber Rom. Bis vor kurzem wussten eigentlich noch alle Evangelikale, dass die katholische Kirche eine falsche Kirche ist, doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Mir hat das neu gedämmert, als der Weltjugendtag war in Köln, eigentlich noch von Karol Wojtyla, Johannes Paul II. Angestoßen, damals August 2005, und dann kam sein Nachfolger. Ihr wisst ja, Josef Ratzinger, von den Journalisten liebevoll nach der Papstwürde Paparazzi genannt. Und da wollen wir auch zwischen Person und Lehre trennen, weil er ist schon, hat ein angenehmes Wesen. Und dann war in Idea abgedruckt auf der jungen Seite Zeugnisse von 5 evangelikalen Christen, die bei diesem katholischen Weltjugendtag in Köln teilgenommen haben. Und bis auf ein Zeugnis war der Tenor der anderen 4 sinngemäß, ach, das war so schön, die Gemeinschaft und ihre Liebe zu Jesus, und wir haben uns so gefreut, ja, das mit Maria und Fegefeuer, das sehe ich zwar anders, aber das lasse ich stehen. Und da hat mir gedämmert, welch unglaublicher Bruch da stattgefunden hat. Denn da hätten wir noch diskutiert. Da hätten wir gesagt, Moment einmal, also wie, du glaubst, dass Jesus alles für dich bezahlt hat und dann glaubst du noch ans Fegefeuer? Also das passt nun doch nicht zusammen. Aber heute kein Problem. Und wie ich dann ironisch sage, Paulus hat an die Galater eigentlich im Sinne der heutigen theologischen Korrektness falsch geschrieben. Er hätte schreiben können, ihr lieben Galater, wir haben so viel gemeinsam, ihr glaubt an die Jungferngeburt, an die Auferstehung, an die Göttlichkeit, an die Wiederkunft unseres Herrn. Ja, das mit der Beschneidung, das sehe ich zwar anders, aber wir wollen großzügig sein und lassen das stehen. Und Paulus sagt, nein, weil ihr die Beschneidung angehängt habt, habt ihr das ganze Evangelium verraten und seid unter den Anathema Esto, verflucht ist. Und lieber Paparazzi, der du ein charmanter und brillanter Mann bist, und er hat jetzt ein Jesusbuch geschrieben, da fragen mich jetzt gestandene Evangelikale, ist er vielleicht auch gläubig? Ja, das ist doch viel besser als das, was man oft in protestantischer Theologie liest, wo der historische Jesus ausgeblendet wird, nur noch der Gemeindetradition existieren darf. Und da muss man sagen, nein, mein lieber Benedikt der 16., dadurch, dass du das Fegefeuer angefügt hast, und er hat ja all denen, die ernsten Gemütes, Herzens an diesem Weltjugendtag daran teilnahmen, einen völligen Ablass im Fegefeuer zugesprochen, hast du das ganze Evangelium verraten und du bist unter den Anathema Esto des Paulus, du bist verflucht. Nur so denkt heute keiner mehr. Beten pietistisch und denken humanistisch. Weil man holt die stille Zeit aus der Glotze. Anwesende natürlich von Herzen gerne ausgenommen. Und noch schlimmer vermischt war der Europatag. Da sind ja jede Menge Marianer und diese St. Egidio-Truppe, die dieses Gebetstreffen in Assisi angestoßen hat, und die Focolarini und auch Evangelikale und die geistige Gemeindeerneuerung, alles Mögliche ist da gekommen. Und die Zielsetzung ist eine ähnliche wie damals beim ersten Europatag 2004, nämlich alle Grenzen sollen fallen, zwar und sowohl politisch wie konfessionell. Andererseits war jetzt Paparazzi in Brasilien und da hat er sich sehr kritisch über die evangelikalen Strömungen in Brasilien geäußert, weil die ja immer mehr Leute von der katholischen Kirche wegholen. Und da erwähnte dann zu Recht Detlef Blöcher von der Deutschen Missionsgemeinschaft, es sei inakzeptabel, Zitat, es sei inakzeptabel, beim Europatag in Stuttgart von gegenseitiger Liebe zu schwärmen und sich in Erdteilen, wo Katholiken die Mehrheit haben, mit Füßen zu treten. Man hat den Eindruck, das entscheidende Kriterium muss heute die Einheit sein. Und früher war der Lieblingsvers der Evangelikalen Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Heute Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht. Und ich weiß, wie früher das Thema Einheit kaum groß beleuchtet wurde. Die Evangelikalen haben evangelisiert, Johannes 14,6, ihre Lieblingsstelle. Und der Vers, der zur Zeit und zur Unzeit, dass sie alle einzeln zitiert wurden, aus Johannes 17,21, das war der Lieblingsvers der Ökumene. Aber inzwischen wird er auch immer mehr aus Evangelikallager zur Zeit und zur Unzeit strapaziert. Jüngstes Beispiel, nach dem Europatag, da sagte ein leitender Mann, das war ein breites Spektrum, allerdings dürfen sich Christen nicht dem Willen Jesu Christi zur Einheit entgegenstellen. Zitat aus Idea Spektrum Nummer 20 dieses Jahres. 2007, nicht? Also in Ostfriesen gehen die Uhren langsamer. Ihr habt immer noch 2006, aber das war 2007. Und liebe Freunde, hierin wäre ich jetzt Lutheraner. Also wenn der Mann so gedacht hätte, hätte es nie eine Reformation gegeben. Er stand, man kann ja bei Luther auch dann manch Kritisches sagen, aber das war schon gewaltig. Allein praktisch gegen die ganze Welt. Und er sagte, Zitat, es ist ein betrügerischer und listiger Anlauf des Teufels. Wenn man fordert, man solle nachgeben und einen Irrtum zugute halten um der Einigkeit willen. Das Wort schafft Einigkeit und Gemeinschaft. Wo diese sind, wird das andere folgen. Wo sie nicht sind, bleibt doch keine Einigkeit. Darum sage mir niemand etwas von Liebe oder Freundschaft, wo man etwas von dem Wort abbrechen will. Also dieser Ratschlag Williams, vermische sie, gib ihnen sinnliche Gottesdienste, es erinnert mich an ein Zitat von Georg Huntemann, wo er sagte, diese Generation kann einen nüchternen Glaubenswandel nicht mehr ertragen. Sie braucht eine sinnliche Religiosität oder sagt er vielleicht religiöse Sinnlichkeit und genau das wird ihnen gegeben und genau das hat heute Zulauf. Es geschieht wie zur Zeit Aarons der Tanz ums goldene Kalb. Das wurde ja auch im Namen Jahwes des lebendigen Gottes gestartet und das Fleisch gefeiert. Also für mich war genauso ein Ereignis, der Tanz ums goldene Kalb mit frommen Deckmantel, was 15. Juli 2006 letzten Jahres sich im Berliner Olympiastadion abgespielt hat. Dieser Spektakel von Calling All Nation, man hüpfte und tanzte und feierte gemeinsam mit Falschpropheten, Katholiken und blühenden Irrlehrern. Die ganze Show erinnert in beklemmender Weise an eine Aussage der Bibel, wobei Paulus dieses Ereignis in 1. Korinther 10 zitiert, das Ereignis aufgreifend aus 2. Mose 32, den Tanz ums goldene Kalb. Werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Und da steht im Griechischen ein Wort, das gibt's nur einmal im Neuen Testament, das Wort peizo, vom peis, dem Kind, das heißt sich wie ein Kind benehmen. Und deswegen übersetzen einige spielen oder hüpfen oder tanzen. Und liebe Freunde, das sind ja beklemmende Parallelen, dass Paulus das zitiert in 1. Korinther 10 als Beispiel für das Gericht, das dann kam und hier diese Vermischung und das Sendschreiben zu Pergamon, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Und wir haben einen zunehmenden Infantilismus. Sagte mal Hans-Georg Meerwein, man kommt sich vor wie in einen Kindergarten. Und die Bibel sagt, wir sollen kommen zur Reife des Mannesalters. Die Welt hat das genau registriert in dieser Fernsehdokumentation, der große Graben, religiöse Fundamentalisten auf dem Vormarsch. Da wurde genau diese Szene gezeigt. Danach beklagte sich dieselbe Allianz, die vorher wegen der kritischen Stimmen der Brüder aus der Ex-DDR, die gewarnt haben vor Calling All Nation, Leute wie Theo Lehmann, wie Lutz Schäufler, wie Jörg Sobota oder Hartmut Zopf. Die waren dann die Kritiker, die Nörgler und lasst uns doch in Liebe gegenseitig ertragen. Und genau dieselbe Allianz, die also vorher ständig seid umschlungen und ertragt euch in Liebe, das propagiert hat, die war dann betroffen, dass man die Allianz mit diesen Randerscheinungen identifiziert habe. Denn es hieß dann auf Allianzseite unter der Überschrift CDF-Film empört Evangelikale in Deutschland, Zitat: Es ist ärgerlich, dass die Kameras ständig an den Rändern unserer Bewegung drehen und diese Ränder werden dann für das Ganze genommen. Vorher Einheit, Liebe, lasst uns einander ertragen und dann, wenn die Welt das sieht und die Welt ist davon abgestoßen, ach, warum nehmt ihr nur diese Randphänomene auf? Hätte man hier das Schwert des Geistes, Falsches und Echtes trennen lassen, Seele und Geist voneinander scheiden lassen, hätte man sich von dieser Veranstaltung klar distanziert, Calling All Nations, wäre man nicht in diese Gleichsetzung und Gleichstellung gekommen. Nun aber muss man ernten, was man gesät hat. Denn, liebe Freunde, obwohl da im Griechischen bei dem, wo der Herr sagt, da hat das scharfe, zweischneidige Schwert, gemeint ist dieses große Schwert, aber es erinnert doch an Epheser 6,17, ergreife das Schwert des Geistes, da steht dann der Ausdruck für das römische Kurzschwert, das Nahkampfschwert. Welches ist das Wort Gottes? Oder an Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und schärfer denn ein zweischneidig Schwert und dringt durch, bis das es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und man sollte dieses Schwert ansetzen, durch Buße an sich wirken lassen und diese falsche Vermischung trennen. Und ich erwähne jetzt aktuelle Dinge, denn wir haben ja genannt, dass die Gefahr der Kompromisse. Und ich kann ja nicht sagen, wir wissen ja, es haben diese Sendschreiben diesen vierfachen Aspekt, wir haben es schon erwähnt von Johannes Pflaum heute Nachmittag, die historischen Gemeinden, dann für mich ganz persönlich, dann es gab zu allen Zeiten und auch gegenwärtig Gemeinden, die verfolgt werden wie Smyrna, Gemeinden, die treu sind wie Philadelphia, Gemeinden, die lau sind wie Laodicea und diese prophetische Entwicklung. Und jetzt wäre es ja schön zu sagen, ja, also erste Liebe, das betrifft mich nicht, das ist ja Sendschreiben an Ephesus, Ephesus ist untergegangen, hat uns nichts zu sagen. Und Pergamon ist ja auch untergegangen, sind ja nur noch Trümmer da, von dieser Burg jedenfalls, und hat uns nichts zu sagen. Und deswegen also diese aktuellen Bezüge. Man kann daraus erkennen, dass solche gemeinsamen Aktionen, die sich an Harmonie um jeden Preis und weniger an der biblischen Wahrheit ausrichten, nicht mehr Segen, sondern eher Gericht bringen bzw. bedeuten. Vielleicht charakterisieren zwei Zitate von dem brillanten Apologeten Ravi Zacharias. Ein Inder, lebt in Amerika, hat ein Tempo, da bin ich ein Waisenknabe. Und der Mann ist so brillant und so hochgeladen, seine Sätze, man muss die mindestens zweimal hören oder dreimal lesen, um sie einmal zu verstehen. Er hat diesen gegenwärtigen Trend, besonders auch im Zusammenhang mit Entwicklung im Bereich Anbetung oder Worship, aufgezeigt. Zitat: Wenn Emotionen den Verstand als Geisel nehmen, dann kommt damit ein zerstörerisches Element ins Spiel. Erst wenn die Emotionen in Zaum genommen und durch die Wahrheit gelenkt werden, kommt ein legitimer Ausdruck der Anbetung dabei heraus. Wie gesagt, das ist so inhaltsreich, ich lese noch mal vor. Wenn Emotionen den Verstand als Geisel nehmen, dann kommt damit ein zerstörerisches Element ins Spiel. Und Ravi Zacharias ist kein Hardliner. Erst wenn die Emotionen in Zaum genommen und durch die Wahrheit gelenkt werden, kommt ein legitimer Ausdruck der Anbetung dabei heraus. Weiter sagt Ravi Zacharias in diesem Buch Sehnsucht des Herzens: Wenn sinnleere Wiederholungen zur Gewohnheit werden, wiederholen wir sie nur noch mehr und mehr Sinnlosigkeit ist die Folge. Vielleicht ist das der Grund, warum Anbetung in unserer Zeit einer Neuerung nach der anderen nachjagt und so zur Verdummung degeneriert. Ravi Zacharias. Jetzt bringe ich das Zitat doch noch. Einsamer Gipfel in Sachen Harmoniebedürftigkeit um jeden Preis dürfte die Aussage sein aus Idea Nummer 16, 2007, also dieses Jahr, auf diesem Spring Festival in Ruhpolding von der Allianz aus. Nach den Worten von Strauch ist das Bekenntnis, dass Jesus Christus in Zeit und Ewigkeit herrsche, Dabei nicht der kleinste gemeinsame Nenner der Christenheit, sondern das entscheidende Kennzeichen für das Volk Gottes. Zitat: Glaubt nicht den Leuten, die andere Kriterien einführen wollen, mahnte Strauch im Blick auf Kreise, die etwa eine Zusammenarbeit mit katholischen Christen kritisch gegenüberstehen. Jetzt, dass Jesus Christus in Zeit und Ewigkeit herrscht, das würde jeder Mormone unterschreiben. Und Jesus sagt ja in der Bergpredigt diesen berühmten Satz: Es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, große Taten getan? Und er sagt ihnen, ich habe euch nie gekannt. Ja, hätte ich die zu Lebzeiten interviewen können, hätten doch alle gesagt, natürlich herrscht Jesus Christus in Zeit und Ewigkeit. Und dann sagte sein Bruder unter der Überschrift »Keine Scheu vor Zungenreden«, hieß es im selben Media-Magazin, unser himmlischer Vater passt selbst darauf auf, dass in seinem Namen keine Handlungen geschehen, die seiner Ehre abträglich sind. Jetzt bin ich mit der Einleitung zu Ende. Nee, ich muss jetzt alles weglassen. Die Antwort des Herrn ist, tue Buße. Liebe Freunde, es ist ja interessant, diese beklagenswerten Zustände, und es sagt keiner Gemeinde, der Herr, du brauchst neue Programme. Er sagt 8-mal, tue Buße. Wo aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und mit ihnen streiten durch das Schwert meines Mundes. Und das hat mir der begnadete Algerien-Missionar später dann in Frankreich, Ralf Schallis, mal erklärt. Das Schwert, ein Bild für das Wort Gottes, das Neue Testament. Und dann sagte er, der Koran ist auch ein Testament, ein falsches, ein gewisses Wort. Und das, was dann die Christenheit ausgetilgt hat. Wenn wir jetzt dieses Sendschreiben prophetisch auslegen, dass Ephesus die Gemeinde wäre unmittelbar nach der Apostelzeit, die einzige, von der wir wissen, dass ein Apostel, nämlich Paulus, ins Leben gerufen hat. Smyrna, wie wir schon hörten, die Verfolgte zur Zeit der römischen Cäsaren. Und Pergamon, die starke Burg mit dem Toleranzerlass des Konstantins 313 nach Christus und 382 unter Theodosius dem Großen wurde das Christentum dann Staatsreligion und dann Thyatira, die katholische Kirche, Sardes, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot, die Reformation, die Protestanten, der Protest ist weg und die Tanten sind geblieben. Philadelphia, die großen erwecklichen Aufbrüche, das goldene 100 der Missionare, das 19. und 20. und dann eben Abschluss Laodicea. Das Schwert, das diese an die Welt angepasste Christenheit, wo dann diese Vermischung einbrach, austilgte und die blühendsten Gemeinden Nordafrikas und der Türkei ausgetilgt hat, war das Schwert Mohammed. Wir haben jetzt eine ähnliche Situation. Liebe Freunde, der Herr sagt, tue Buße. Ich will, wenn nicht, mit dir streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Immer das Wort verbindet sich mit dem Ohr. Wer überwindet, den will ich geben von dem verborgenen Mann und will ihm geben einen weißen Stein. Im Islam ist diese Kaaba, der schwarze Stein, der geküsst wird, um Vergebung der Sünden zu bekommen. Und hier der weiße Stein, ich will ihm geben vom verborgenen Manna. Und womöglich, nicht dogmatisch, eine Möglichkeit, das auszulegen, wäre, Manna ist ja ein Bild für das Wort Gottes, wenn jemand Buße tut über die Vermischung, dann kann ihm Gott Augen öffnen. Über dieses Phänomen der Vermischung, das viele nicht sehen. Die sagen, ich bin doch Kind Gottes und dann ist doch alles Weitere der Heilige Geist. Und liebe Freunde, ich bin ja als junger Gläubiger durch dieses faszinierende Buch von Wilkerson, Kreuz und Messerhelden, in diese charismatische Strömung, die damals sich formierte, hineingeraten. Und ich musste nach 18 Monaten erkennen, es war ein fremder Geist und es war demütigend. Und ich habe mich vor Gott gebeugt und habe den Herrn gebeten, wo gibt es das in der Bibel? Und dann hat mir Gott die Augen geöffnet anhand von 1. Korinther 10. wo Paulus auflistet, warum die im Alten Testament alle starben. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, in Korinth gab es Tote. Kapitel 11, Vers 30, es hat Schwache, Kranke unter euch, ein Gut als in den Schlafen. Das heißt wörtlich gestorben. Und er sagt in Kapitel 10, Vers 20, ich will nicht, dass in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Das waren die Korinther, zum Teil. Und ich habe das hier da zusammengestellt, diese Möglichkeit der Vermischung. Und da hat mir Gott wirklich die Augen geöffnet und da durfte ich manches erkennen. Und dann habe ich die Sache ja über Jahrzehnte hin verfolgt. Und da kann man Vorträge halten und man durchschaut manches auch sehr schnell. Und wisst ihr, was dann geschieht, liebe Freunde? Man kommt sich gut vor und sitzt in der Pharisäerfalle. Ja. Weil ich habe jetzt Namen genannt und da will ich abschließend Folgendes noch sagen. Dass es jetzt nicht so aussieht, also wir sind die, wir haben den Durchblick zur dritten Potenz und alles andere sind Versager. Und das klingt so pharisäisch. Wir kennen die Geschichte hoffentlich von der Volkszählung, die David angestoßen hat. Und dadurch kam das Volk unter ein Gericht und da war ja dann auch der Engel mit dem scharfen Schwert in Jerusalem. Und als David seinem Feldherrn Joab, seinem Cousin, den Befehl gibt, Israel zu zählen, da heißt es, aber die Söhne Benjamin und Levi zählte Joab nicht, denn der Befehl seines Königs war Joab ein Gräuel. Und Joab war kein geistlicher Mann, das war der typische Machtmensch. Wie David sagte, sie sind hart. Er hat bessere Leute heimtückisch ermordet. Aber in dem Fall hat dieser fleischliche Joab viel besser gesehen als der Mann nach dem Herzen Gottes, der Gesalbte Gottes David. Also wenn wir da gewisse Dinge aufzeigen, liebe Freunde, hier steht nicht jemand, der besser ist. Wahrlich nicht. In dem Moment, wo ich das denke, und das kommt natürlich dem Fleisch gelegen, dann bin ich schon disqualifiziert. Und ich nenne noch einen Namen, der Mann, durch den ich zum Glauben gekommen bin, George Weaver. Ein brennender Mann. Ich kann ihm nicht das Wasser reichen. Aber in Sachen Charismatik, da haben wir uns öfters gekloppt. Er hält Jugend für eine, mit einer Mission, für einen Segen. Ich halte es für ein Verhängnis. Ohne jetzt ein Urteil zu geben über die persönlichen Motive, sind da ganz oft prächtige und brennende Leute darunter. Ich kann George Weaver nicht das Wasser reichen. Da ist wirklich die Konstellation wie David und Joab. George und ich. Also es soll in keiner Weise heißen, dass wir die Besseren sind. Ich habe genauso Grund, Buße zu tun. Meine Frau ist ja diesmal mit dabei und ihr könnt sie auch dann auch gleich näher fragen. Und lasst mich mit Folgendem abschließen. Von diesen 7-Cent-Schreiben werden ja nur 2, Smyrna und Philadelphia, nicht getadelt. Oh, und wir werden gerne eben bei Philadelphia, Smyrna verfolgt, ist auch nicht so angenehm. Und bei diesen anderen 5, die getadelt werden, da haben wir eine gewisse Entwicklung. Das sage ich jetzt einfach nur als ein neuer Blickwinkel, nicht dogmatisch, als eine Art Bereicherung. Ephesus, haben wir ja deutlich gehört, war ohne erste Liebe. Smyrna wird nicht getadelt. Pergamon war ohne Kraft. Die Irrlehrer, die Ephesus noch draußen hatte, die waren bereits drinnen. Thyatira war ohne Treue. Du duldest das Weib Jezebel. Sie lehrt und verführt meine Knechte, Unzucht zu treiben. Sardes war ohne Leben. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Und Laodicea war ohne Jesus. Er stand bereits draußen vor der Tür. Und wie jemand mal sagte, das ist eine Entwicklung, die hat sich oft genug in der Geschichte abgespielt. In der persönlichen Geschichte, in der Geschichte eines Volkes, in der Kirchengeschichte. Und man sollte sagen, mit zitternden Lippen, erst ist man ohne erste Liebe. Dann ist man ohne Kraft. Dann ist man ohne Treue. Dann ist man ohne Leben. Dann ist man ohne Jesus. Möge der Herr schenken, dass wir uns beugen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, du hast Augen wie Feuerflammen, so lesen wir es an das Sendschreiben zu Thyatira. Du weißt, wir tragen gerne Masken, mich eingeschlossen, wir können dir nichts vormachen. Du kennst mein Herz, du weißt alle Dinge, gib, dass wir wahrhaftig sind. Und Herr, ich denke an mich dort immer, wo ich mit dir wahrhaftig geworden bin, doch deine Gnade war es gewöhnlich demütigend, aber dennoch auch so befreiend, weil du rührst an. Du bist bereit zu verändern. Du weist niemanden zurück, der ehrlichen Herzens zu dir kommt. Du bist ein reicher, du bist ein wunderbarer Gott. Du hast uns geliebt, du hast uns erlöst, du hast uns erkauft. Und du weißt alle Dinge, und ich möchte dir nochmal von Herzen danken für alle Geduld, die du mit mir gehabt hast. Herausgeliebt, gerettet, bewahrt, getragen, hindurchgetragen. Und es ist all dies deine große Gnade, Treue und Barmherzigkeit. Und wir bitten dich von Herzen, dass du das gute Werk, das du, wie ich hoffe, bei jedem von uns begonnen hast, doch weiterführen mögest bis zu diesem Tag. Aber Herr, gib, dass wir auch diese Ermahnung des Sendschreiben beherzigen, gerade auch Laodicea, denn uns geht es gut. Wir sind reich, wir sind satt, und da sagst du, so sei nun fleißig und tue Buße. Lass uns wahrhaftig sein, du Herr der Herrlichkeit. Amen.